SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
37 Rettungswachen gibt's im Saarland. Die spielen klar eine wichtige Rolle in der medizinischen Notfallversorgung. Doch aktuell ist noch nicht klar, wer 35 dieser Rettungswachen künftig betreibt. Der Rettungszweckverband ZRF im Saarland hat die Entscheidung über die Vergabe an die Hilfsorganisationen DRK, Malteser, ASB und Johanniter vertagt. Die Kassen hatten eine Übernahme der Kosten erneut abgelehnt. SR3-Reporter Thomas Gerber hat die Verbandsversammlung für uns beobachtet und ich habe ihn gefragt, ob der Rettungswagen denn jetzt überhaupt noch kommt, wenn ich ihn rufe.
Ja, also er kommt derzeit in jedem Fall noch. Es ist ja so, dass die Verträge mit den aktuellen Vertragspartnern, also mit den Betreibern der Rettungswachen, den Hilfsorganisationen, dass die noch bis zum 1. März 2025 laufen, also nächstes Jahr. Erst danach würde die neue Regelung gelten. Deshalb ist auch ausgeschrieben worden, man musste diesmal erstmals ausschreiben. Die gesetzlichen Regelungen haben sich da verändert und gab Angebote. Zweimal ist sogar ausgeschrieben worden. Bei der ersten Ausschreibung waren die Angebote offensichtlich überteuert und bei der zweiten sind die Kosten dann ein bisschen gedrückt worden. Aber Krankenkassen haben sich auch heute, gestern Abend ist der Brief wohl eingegangen, beim Zweckverband geweigert, die jetzt geforderten Kosten zu übernehmen. Also der Deal ist sozusagen zunächst mal geplatzt.
Also die Kassen sagen, was DRK, Malteser und so weiter da anbieten, das ist uns zu teuer, die sollen das günstiger anbieten. Um wie viel Geld geht's denn da?
Also da geht es schon um richtig viel Geld. Also in diesem Jahr sind das insgesamt 100 Millionen Euro, die pro Jahr dahin fließen in diesen Rettungszweckverband, also in diese Rettungsdienste direkt, muss man ja sagen. Und die Angebote, die waren schon sehr unterschiedlich. Zunächst bei der ersten Ausschreibung bis zum Sommer, da waren Kosten von 190 Millionen Euro geltend gemacht worden, also fast das Doppelte. Und dann hat man nochmal ausgeschrieben, hat dann ein bisschen an den Kostenstrukturen gefeilt und jetzt liegt man bei 125 Millionen Euro. Also es geht tatsächlich um sehr viel Geld. Jetzt ist es so, dass der Chef des Rettungszweckverbandes, der St. Wendeler Landrat Udo Reckenwald, sagt, wir können natürlich den Rettungsdienst jetzt nicht platzen lassen ab 1. März. Jetzt soll es eine Interimslösung geben. Also man geht hin und will die Verträge jetzt zunächst mal verlängern mit denjenigen, die jetzt die Verträge haben, sodass dann auch nach dem 1. März es noch weitergehen kann. Und entscheiden über diesen ganzen Streit soll dann eine Schiedsstelle. Da sitzen jeweils zwei Vertreter vom Zweckverband und den Kassen drin. Und da sitzt einer, der dann die Schiedsstelle leitete und eine Entscheidung trifft. Und wenn der dann bis März nicht entschieden hat, dann muss man weiter verlängern. Das ist geplant. Und wenn er dann entscheidet, kann natürlich passieren, dass der Unterlegene, beispielsweise die Kassen, dann klagt und vom Verwaltungsgericht, das könnte sich ziehen. Aber nach dem 1. März soll es weitergehen. Interimslösung, Vertragsverlängerung.
In Homburg gibt es ja jetzt noch einen weiteren Ärger. Da wollen Rettungssanitäter sogar kündigen. Was steckt da dahinter?
Ja, das ist ein Spezialfall, muss man sagen. Da gibt es Streit zwischen dem Landesverband des DRK und den Beschäftigten dort vor Ort. Was da so genau dahinter steckt, ist ein bisschen unklar. Auf jeden Fall ist da sehr viel Unmut in der Belegschaft drin. Also die Hälfte der gut 20 Rettungssanitäter dort wollen kündigen, wenn das DRK wieder den Auftrag für dieses Los bekommen würde. Sie wollen einfach mit dem DRK-Landesverband nicht zusammenarbeiten, wenn dann die Hälfte dort kündigen würde. Also da Nachwuchs zu finden oder tatsächlich Rettungssanitäter, der Markt ist sehr eng. Also da könnte es natürlich eng werden. Aber wie gesagt, das hat mit dieser Vergabe zunächst mal nichts zu tun. Insgesamt muss man sagen, die Ausschreibung, sie war nicht gerade vom Wettbewerb geprägt. Denn die Platzhirsche, die jetzt den Rettungsdienst organisieren, insbesondere das DRK, die hatten eigentlich nur da angeboten, wo sie vorher schon waren. 15 Lose waren das und 15 Anbieter waren es gewesen, diejenigen, die es vorher auch schon hatten.
Die Zukunft der Rettungsdienste im Saarland weiter unklar soweit, denn eigentlich hätte heute die Entscheidung über die Neuvergabe der Rettungsdienste fallen sollen, ist aber vertagt worden. Der Rettungsdienst kommt aber weiter, der Rettungswagen, das ist geklärt. Informationen waren das von Thomas Gerber hier in der Region am Nachmittag. Bei Saarstahl ist die Lage weiterhin schwierig. Die Krise der Autoindustrie setzt dem Unternehmen zu. Deswegen muss die Kurzarbeit laut Geschäftsführung in einigen Bereichen auch fortgesetzt werden. Das war ein Thema bei der Betriebsversammlung heute bei Saarstahl in Völklingen. Lars Ohlinger aus der SR Wirtschaftsredaktion war bei der Betriebsversammlung vor Ort. Lars, was haben die Mitarbeiter erfahren, zum Beispiel in Sachen Kurzarbeit?
Nun, die Mitarbeiter haben erstmal heute erfahren, auch von der Geschäftsführung, dass die Kurzarbeit fortgesetzt wird. Da muss man allerdings dazu sagen, die Kurzarbeit besteht derzeit in einigen Teilbereichen, also nicht in dem gesamten Unternehmen. Das betrifft zum Beispiel die Instandhaltung. Die Produktion läuft davon einigermaßen nicht so sehr, wird davon nicht so sehr betroffen, hat uns die Geschäftsführung zumindest mitgeteilt. Beim Betriebsrat hat man da mehr Sorgenfalten und befürchtet auch, hat man auch den Beschäftigten mitgeteilt, dass das im nächsten Jahr deutlich schwieriger werden könnte, dass dann auch die Produktion betroffen ist. Also, dass dort mehr Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen müssen.
Jetzt ist ja noch ein unerwartetes Problem dazugekommen, muss man sagen, die Moselsperrung. Und das ist ein besonderes Problem für die Stahlindustrie. Wie stark trifft das die Hütte und Saarstahl?
Also es betrifft beide sehr stark. Man würde ja erstmal vermuten, Dillinger Hütte, das ist ja quasi der Vorproduzent für Saarstahl, würde es stärker betreffen. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Bei Saarstahl hat man mir heute erklärt, dass man natürlich von der Dillinger Hütte etwas bekommt und dann aber auch noch eigene Reserven hat, die man auffüllen muss. Und diese Reserven, die reichen vielleicht für 14 Tage, wenn man Glück hat, für 3 Wochen. Bei der Dillinger Hütte, da hat man größere Reserven, gerade auch Kohlereserven am Hafen, die reichen länger. Aber für beide ist ganz klar, im Januar wird es sehr schwierig. Jetzt hat man so eine kleine Weihnachtspause, so möchte ich es mal nennen. Aber bis Ende März reicht es auf keinen Fall. Man verhandelt gerade mit der Deutschen Bahn auch über Zusatzzüge, die dort Reserven mit anbringen können, Ressourcen. Aber das wird auf keinen Fall reichen wahrscheinlich.
Was heißt denn das fürs kommende Jahr dann?
Naja, für das kommende Jahr erstmal vielleicht, wenn man rückblickend schaut, das Geschäftsergebnis soll positiv leicht sein, da es bei der Dillinger Hütte sehr gut läuft, bei Saarstahl aber weniger. Für das kommende Jahr ist es noch nicht ganz abzusehen. Allerdings ist bei der Dillinger Hütte, die Projekte sind doch sehr langfristig angelegt. Das heißt, da läuft es weiterhin gut, da wird es auch ein gutes Geschäftsergebnis geben. Bei Saarstahl muss man natürlich ein bisschen abwarten, wenn das noch sich weiter verschlechtert, wenn die Energiepreise höher gehen oder die Autoindustrie noch weniger bestellt, könnte es noch schwieriger werden.
Wir reden auch viel vom Umbau der Stahlindustrie hin zu sogenanntem grünen Stahl. Verläuft da alles planmäßig?
Das sind zumindest die positiven Nachrichten, die man heute auch den Mitarbeitern mitteilen konnte. Heute früh wurde zum Beispiel ein Vertrag unterschrieben. Da war der Bürgermeister von Dillingen da und der Oberbürgermeister von Saarlouis. Die haben mit der Stahlholding Saar einen Vertrag unterschrieben über die Änderung des Flächennutzungsvertrages, aber auch über die neuen Bauten. Die Bauten, die verlaufen eigentlich ganz planmäßig auch. Da ist man recht zuversichtlich, dass man spätestens im nächsten Jahr, vielleicht Mitte des nächsten Jahres, gerade in Dillingen schon einige größere Dinge sehen wird. Da soll ja eine neue 141 Meter hohe Anlage errichtet werden. Also das ist recht positiv gesehen und da sind ja auch schon Gelder geflossen.
Vielen Dank für diese Information, Lars Ohlinger, zur Betriebsversammlung von Saarstahl heute. Danke dir. Der Drogenmarkt in Deutschland wächst dramatisch, das sagt der Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Der Konsum von Kokain, Crystal Meth, Crack und anderen Drogen ist demnach ein erhebliches Problem in Deutschland. Kai Schäfer ist Leiter des Drogenhilfezentrums hier in Saarbrücken. Herr Schäfer, ist das auch Ihre Wahrnehmung, dass sich das Drogenproblem verschärft, auch hier im Saarland?
Der Drogenkonsum ist ein Wandel begriffen. Also wir sehen eine Dynamisierung von Drogen und wir sehen, dass sich der Zustand von Heroinkonsumenten immer mehr in Richtung Crack-Konsumenten wandelt. Wenn wir sehen, wir hatten im Jahr 2020 14% aller NutzerInnen, die Crack konsumiert haben, waren bei 14%. Wir werden dieses Jahr über ein Drittel kommen, wenn nicht noch mehr, wo sich der Markt verändert, dass mehr innovativ konsumiert wird und Crack zum Beispiel die große Anzahl daran hat.
Was ist das Problem an Crack, wenn Sie sagen, naja, früher Heroin, jetzt Crack und Crack gilt als besonders gefährlich auch. Und wie macht sich das bemerkbar?
Crack macht sehr stark süchtig. Das ist eine der Hauptprobleme und Crack macht die Menschen sehr labil. Also der psychische Zustand von Konsumenten ist viel, viel schlechter wie von Personen, die andere Substanzen konsumieren. Der öffentliche Raum wird viel stärker dadurch belastet, auch weil die Menschen sind auffällig. Wir haben ein höheres Potenzial an Wohnungs- und Obdachlosigkeit innerhalb dieser Community. Und Crack ist sehr schnell verfügbar, flutet sehr schnell an, geht schnell weg. Also die Menschen sind permanent in einer Unruhe und auf der Suche nach dem nächsten Zug. Also das ist sehr schwierig, den Menschen auch, sage ich mal, Hilfestellung zu geben.
Der Konsum von Kokain ist ein weiteres Problem, was angesprochen worden war jetzt vom Bundesdrogenbeauftragten. Kokain bringt man ja gerne mit Partys, reichen Leuten in Verbindung. Ist das noch so oder ist auch das zu einer Alltagsdroge geworden?
Also es wird immer mehr Kokain konsumiert. Kokain ist sehr, sehr stark verfügbar. Die Qualität von Kokain ist wahnsinnig gut, wenn man es mal so sagen darf, teilweise über 90% Reinheit. Das ist eine Menge. Und auch Crack wird ja auch durch Kokain hergestellt. Also Kokain ist der Grundstoff für Crack. Und Kokain wird quer durch die Gesellschaft konsumiert.
Ja, quer durch die Gesellschaft ist dann auch die Frage. Also das sind Menschen wie du und ich, die Drogen konsumieren, so ungefähr. Also es ist jetzt nicht, dass man sich das eben vorstellt, dass das nur Randständige sind.
Definitiv nicht. Kokain ist die Droge des Alltags, also für viele. Und ich rede jetzt nicht nur von Menschen, die besser gestellt sind, die mehr Geld haben. Also es geht quer vom Arbeiter über den Studenten, über den Schüler, über die, sag ich mal, Anführungszeichen normalen Menschen konsumiert. Kokain ist mittendrin in der Gesellschaft.
Ist aber weiterhin ja eine illegale Droge. Von Crystal Meth und Crack braucht man da gar nicht zu reden, alles illegale Drogen. Wie kommt man denn als Normalbürger da dran? Und das meine ich jetzt nicht, dass sie Tipps geben sollen, aber was macht das denn auch mit der Gesellschaft? Da steckt ja ein krimineller Akt dahinter.
Ja, das ist die Gesellschaft ist auch im Wandel drin. Das ist mit vielerorts sieht man das nicht mehr an, als ob es jetzt was Schlimmes ist. Viele Menschen sagen sich, ich möchte mir was gönnen. Wir haben seit Jahren, gehen wir von einer Krise in die nächste. Das macht was den Menschen. Ich sage immer, Krisen sind ein Katalysator für Substanzkonsum. Die Menschen möchten teilweise abschalten. Die möchten mal eine Ruhepause von dem ganzen Alltagsstress, von den ganzen Sorgen, Nöte haben. Und da sind halt Drogen, spiegeln da ein schönes Bild einem vor, was natürlich nur eine Flucht aus der Realität ist und einem nicht weiterhilft.
Was muss da passieren, damit wir nicht in einer Drogengesellschaft landen?
Am besten wäre es, wenn wir eine Krisen hätten, aber das ist natürlich nicht so einfach so herzustellen. Also es muss mehr in Präventions gesteckt werden. Mehr in Beratungsangebote müssen wir aufbauen. Und sowohl an Schulen, Universitäten, in Betrieben, Eltern müssen mehr über die Folgen und von Drogen aufgeklärt werden. Wir müssen einen flächendeckenden Ausbau von Drogenkonsumräumen in ganz Deutschland haben. Niedrigschwellige Hilfen müssen auf mehr ausgebaut werden, weil man denkt, jeder Euro, den wir in eine Präventionsstelle stecken, bringt 14 Euro an Wirtschaftsleistung mehr ein. Weil die Menschen, die Drogen konsumieren, werden später weniger Leistung bringen, weniger auch für die Gesellschaft da sein können. Und das können wir uns in der Zeit, die wir jetzt haben, mit auch Fachkräftemangel eigentlich gar nicht mehr erlauben.
Drogen sind in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sind auf dem Vormarsch auch im Saarland. Darüber habe ich mit Kai Schäfer, dem Leiter des Drogenhilfezentrums in Saarbrücken, vor der Sendung gesprochen. Für die Region am Nachmittag auf SR3. Es ist doch immer schön, wenn es auch mal gute Nachrichten gibt und die kommen heute aus Quirschied. Die AWO-Kleiderkammer da, die stand vor dem Aus, weil es an Ehrenamtlichen im AWO-Ortsverein gefehlt hat, die da den Vorsitz übernehmen wollten oder konnten. Nach unserem Bericht, so vor knapp 7 Wochen, da hat sich aber was getan in Quirschied. Gleich mehrere Menschen haben sich gemeldet und jetzt geht's weiter mit neuem Vorstand. SR3-Reporterin Simin Sadeghi ist heute Mittag hingefahren.
Der kleine Laden der AWO in Quirschied wirkt gemütlich. Liebevoll hängen hier die Kleider an Stangen oder sortiert in Kisten. Von Babyklamotten bis hin zu Sportbekleidung, alles dabei. Diese Frau ist heute einmal wieder fündig geworden.
Das ist auch ein Traum. Silber und Gold. Ja. Am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort muss man hier immer sind.
Und wenn man das richtige Näschen hat, sagt sie, findet man in der Kleiderkammer auch mal den richtigen Schatz.
Ich habe sogar eine Jacke, wo Prada drin steht von ihr. Ein ganz tolles, wenn ich das anhabe.
Um ein Haar hätten die 6 ehrenamtlichen Helferinnen der Kleiderkammer in diesen Tagen nicht die Regale mit Waren gefüllt, sondern den Laden leer geräumt. Denn der stand kurz vor dem Aus. Besser gesagt, der gesamte AWO-Ortsverein. Es fand sich niemand, der den Vorsitz übernehmen konnte bzw. wollte. Bis unter anderem SR3 darüber berichtet hat. Und deswegen steht Doris Bier jetzt hier zwischen Weihnachtsdeko und Wintermänteln. Eigentlich wollte sie nur ein bisschen mithelfen, aber wie das dann immer so ist, wurde sie direkt vor den Karren gespannt, erzählt sie mit einem Lächeln.
Zwei meiner Freundinnen, mit denen ich einmal die Woche zusammen turne, die arbeiten hier auch. Und da ich jetzt seit Ende November zu Hause bin und dann die Altersteilzeit gehe, hatte ich mir auch überlegt, dass ich irgendwas machen könnte, noch so nebenbei, was Ehrenamtliches. Und ich weiß, meine Freundinnen arbeiten sehr gerne hier, sind mit Herz dabei. Die haben schon gesagt, das wäre so schade, wenn das nicht mehr weitergeht. Und ja, gut, dann irgendwann habe ich gesagt, komm, ich mach's.
Gleich 4 weitere Ehrenamtliche haben sich gemeldet auf den Aufruf. Insgesamt vergrößert sich das Team der Kleiderkammer im neuen Jahr auf 11 Helferinnen und Helfer. Die freuen sich, dass es weitergeht. Nicht nur, weil es das letzte Kleidungsgeschäft in der Umgebung ist, sondern weil das Lädchen auch ein wichtiger Anlaufpunkt ist.
Es kommen ja auch manchmal hier Leute vorbei, nur mal so reinkommen und ein paar Worte wechseln.
Das ist immer hier so die Anlaufstelle, wo man immer alles so ein bisschen Neues erfährt, weil da doch Publikumsverkehr, ne? So ist es dann.
Besser als die Zeitung.
Nein.
Die Kleiderkammer bleibt auch wichtig für Menschen, die nicht so viel auf der hohen Kante haben. Für 2 Euro kauft dieser Mann zum Beispiel eine Sportjacke.
So, 2 Euro. Gut, stimmt.
Ja.
Pasch brauche ich ja keine, ne?
Nee, geht zur Arbeit heute.
Ja, gut.
Tschüss.
Mach es gut. Der kommt immer. Der geht immer durch, guckt, bringt was Neues und spricht noch ein bisschen. Dann geht er nochmal.
Weil alle schon damit gerechnet hatten, dass die Kleiderkammer zum Ende des Jahres schließt, gab es schon einen Abverkauf. Dementsprechend leerer sind die Regale. Doris Bier und ihr Team sind aber wieder dran, sie zu füllen. Im Moment freuen sie sich vor allem über warme Kleidung als Spenden, sagt sie.
Winterkleidung, Schuhe, Winterschuhe wird sehr nachgefragt oder halt warme Sachen. Wenn Sie jetzt Sommersachen ausrangieren zu Hause, die können wir halt auch schon mal entgegennehmen. Die kommen dann im Frühjahr. Wir wechseln dann immer ein bisschen vom Sortiment her, kommt dann halt im Frühjahr runter.
Geldspenden sind übrigens auch willkommen, damit die Kleiderkammer der AWO in Querschied auch mit dem neuen Vorstand weiterhin für Menschen da sein kann, bei denen das Geld nicht so locker sitzt.
Neue Ehrenamtliche haben die Schließung der Kleiderkammer in Querschied von der AWO verhindert. Super Sache. Wir sind sehr froh, dass das geklappt hat. Wir haben darüber berichtet und vielleicht hat das ja auch ein paar Leute motiviert, sich da noch weiter zu engagieren. Simin Sadeghi war vor Ort.